Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der TAZ. Wir beschäftigen uns heute mit Lateinamerika. In Chile hat ein Rechter, José Antonio Kast, die Wahl gewonnen. Die USA entführt einen Tanker aus Venezuela und sie haben amerikanisches Militär fast 100 Leute auf offener See ermordet, die sie für Drogenschmuggler halten. Wir haben eigentlich zwei Fragen, die wir umkreisen wollen, nämlich erstens, warum siegen, wie in Chile und auch anderswo in Lateinamerika, rechte und auch rechtsradikale Kandidaten? Und die zweite Frage, haben wir es, Venezuela als Beispiel möglich vielleicht, es unter Trump mit einer Rückkehr zu der alten Hinterhofpolitik der USA zu tun, also die USA als beherrschende Macht, die missliebige Regierung auch beseitigen kann? Ich bin Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der TAZ, bin dort zuständig vor allen Dingen für SPD und Linkspartei. Und bei mir sind heute
Bernd Pickert, ich bin in der Auslandsredaktion der TAZ für die USA und Lateinamerika zuständig.
Wolf-Dieter Vogel, ich habe lange Zeit in Mexiko gearbeitet und für die TAZ gearbeitet auch und dort gelebt.
Ich bin Sophia Boddenberg, ich war 10 Jahre in Chile, wohne jetzt eigentlich in Argentinien, aber berichte weiter auch für die TAZ aus Chile.
Ja, schön, dass ihr hier seid oder Sophia, dass du uns zugeschaltet bist. Erste Frage, kurze Antwort. Ich habe ja diesen Rechtstrend in Lateinamerika angesprochen. Seht ihr den eigentlich auch? Und ist der gefährlich oder wie gefährlich ist der?
Also ich glaube, das jüngste Ereignis ist jetzt die Stichwahl in Chile tatsächlich. Wir zeichnen am Dienstag auf. Vorgestern war diese Stichwahl. Der rechte José Antonio Kast hat gewonnen. Er selber ordnet sich zwar ein in eine rechte Welle, nicht nur in Lateinamerika, sondern weltweit. Ich glaube aber trotzdem, dass es falsch wäre, das an der Chile-Wahl so festzumachen, weil die Bedingungen, sowohl sein eigener politischer Werdegang als auch das, wofür er steht, sehr, sehr Chile-spezifisch sind.
Also ich würde sagen, die zwei ökonomisch wichtigsten Länder Lateinamerikas sind weiterhin noch auf einem ganz anderen Kurs, also mit Lula in Brasilien und mit Claudia Sheinbaum in Mexiko sind ja die zwei wichtigsten und größten Ökonomien einfach mal relativ klar eher links orientiert. Also das muss man schon auch weiterhin präsent haben. Auf der anderen Seite, ja, gibt es eine Kontinuität, ist Argentinien mit Milei, ist jetzt Chile, ist Bukele, also mit Kast ist Bukele in El Salvador schon lange und einige mehr. Also das muss man schon im Blick haben und das halte ich auch für gefährlich.
Danke, Sophia.
Ja, also ich kann ja vor allem über Chile und Argentinien sprechen, weil ich da am meisten Zeit verbracht habe. Und da sieht man natürlich schon bei den Wahlergebnissen her eine Rechtstendenz, also mit Milei und mit Kast. Aber ich würde sagen, dass das nicht gleichzeitig ein gesellschaftlicher Rechtsruck ist. Also ich glaube nicht, dass die Menschen jetzt alle rechtsradikal ideologisiert sind, sondern aufgrund der wirtschaftlichen Instabilität und der Unzufriedenheit über die Lebensbedingungen Rechtswellen und eben die linken Regierungen abgewählt haben.
Wir haben ja, ihr habt schon angesprochen, ein aktueller Aufhänger für unsere Diskussion ist die Stichwahl und mit Kast als Gewinner. Warum hat er die Wahl gewonnen? Und wer ist das eigentlich, Sophia?
Ja, vielleicht erstmal zu Kast, wer er ist. Also Kast ist ein 59-jähriger Anwalt. Er war 16 Jahre lang Parlamentsabgeordneter. Sein Vater war ein deutscher Wehrmachtsoffizier und sein großer Bruder war Minister von Pinochet. Er hat auch selbst während der Pinochet-Diktatur, also am Ende vor dem Referendum, das Pinochet abgewählt hat, ja Wahlwerbung für die Diktatur gemacht. Auch öfters in der Vergangenheit Pinochet gelobt und das Erbe der Diktatur wertgeschätzt. Er hat aber jetzt in diesem Wahlkampf nicht offen über Pinochet gesprochen, weil er auch weiß, dass das keine mehrheitsfähige Meinung in der chilenischen Gesellschaft ist. Und gleichzeitig hat er auch von seinen wertekonservativen Positionen ein bisschen Abstand genommen, in diesem Wahlkampf zumindest. Also weil er auch in der UDI, das ist eine rechtskonservative Partei, die auch von Jaime Guzmán gegründet wurde, der die Verfassung der Diktatur verfasst hat. Und Kast gehörte da immer zum rechten, wertekonservativen Flügel und ist dann irgendwann aus dieser Partei ausgetreten und hat seine eigene Partei gegründet, die Republikanische Partei, weil ihm eben diese ultrakonservative Partei nicht konservativ genug war. Aber jetzt im Wahlkampf hat er, wie gesagt, davon Abstand genommen und nicht mehr so stark über das Thema Abtreibung gesprochen, weil er halt Abtreibungsgegner ist. Er ist auch Gegner von Verhütung, hat selber 9 Kinder, ist auch fundamentalistischer Katholik und hat sich jetzt im Wahlkampf auf 3 Themen konzentriert: Sicherheit, Migration und Wirtschaftswachstum, und hat nur darüber gesprochen und nur gegen die Regierung von Boric gebasht. Also das war quasi der komplette Wahlkampf. Und das Thema Sicherheit ist auch die größte Sorge der ChilenInnen laut den Umfragen, was auch ja einerseits mit der Zunahme bestimmter Straftaten zu tun hat, andererseits aber auch mit einem Gefühl der Unsicherheit, was genau nicht so stark mit der Realität zusammenhängt.
Würdest du denn sagen, dass die Diktatur, also die Pinochet-Diktatur, diese Zeit, für die steht er ja biografisch, du hast es ja gerade dargelegt, hat das eine Rolle gespielt in diesem Wahlkampf oder für die Wahl von ihm?
Also offen im Diskurs würde ich sagen nicht. Also er hat da eigentlich nicht offen drüber gesprochen. Aber natürlich hat die Diktatur tiefgreifende Folgen in der chilenischen Gesellschaft hinterlassen. Also ich glaube auch, dass diese Angst, die in der Gesellschaft vorherrscht, also diese große Angst vor der Kriminalität, das Misstrauen gegenüber den Mitmenschen, den NachbarInnen, gegenüber den politischen Institutionen, das ist ja auch eine Konsequenz der Diktatur. Dieser Wunsch nach Ordnung, also ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die sagen, sie wünschen sich Ordnung, Sicherheit, und ich glaube, dass das schon auch eine Konsequenz der Diktatur ist. Und bei den Feiern auf den Straßen nach dem Wahlsieg von Kast hat man schon auch Fahnen von Pinochet gesehen, von Kast auf einem Menschenrechtsverbrecher. Ja, also ich glaube, dass jetzt die Menschen, die vielleicht Pinochet gut finden, die gibt's ja auch immer noch, dass die sich jetzt bestärkt fühlen durch diesen Wahlsieg.
Das ist schon so ein Katalysator, Bernd.
Ja, das wollte ich vielleicht auch ergänzen. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal spät auch nach dem Ende der Pinochet-Diktatur Anfang der 90er in Chile war, da war ich erstaunt, ehrlich gesagt, weil man auch aus der deutschen Perspektive so das Ding hat, eine überwundene, brutale, menschenrechtsverachtende Diktatur, die ihre Gegner eingeknastet und verschwinden gelassen hat, da muss doch jetzt das Allgemeine nie wieder überall durchgeschlagen sein. Und doch schon am Flughafen, Kiosk, lachte mich erstmal das Buch an von Pinochet, was gerade erschienen war, Erinnerungen eines Soldaten. Also die gesamte Rechtfertigung dessen, was er gemacht hatte, warum das unbedingt nötig war, um Chile vor dem Kommunismus zu bewahren. Da wurde mir dann auch wieder klar, dass ja dieses Referendum, was du schon erwähnt hattest, Sophia, weil ja Kast gegen das Ende der Diktatur damals mobilisiert hat, das ist zwar gewonnen worden, aber knapp. Es war ja nicht so, dass 90% der Chilenen gesagt haben, weg mit der Diktatur, sondern es waren 50 und ein paar. Hat gereicht. Aber deshalb meine ich aber eben auch, dass Chile wirklich was Besonderes ist, weil anders, selbst in Argentinien war die Militärs und ihre Diktatur viel, viel, viel abgewirtschafteter mit dem Ende der Diktatur, als es in Chile jemals der Fall war.
Ja, und auch die Erinnerungspolitik und die Aufarbeitung der Diktatur war in Chile ganz anders als in Argentinien. Pinochet wurde ja nie verurteilt und ins Gefängnis gebracht. Er war ja sogar noch Senator nach dem Ende der Diktatur. Und es gab auch eine große Straffreiheit. Also viele Täter sind ja bis heute auf freiem Fuß. Und ich glaube, dass diese Nichtbestrafung der Verbrechen und die fehlende Erinnerungspolitik auch dazu geführt hat, dass das bis heute noch sozial irgendwie legitim ist, zu sagen, Pinochet hat gute Sachen gemacht.
Bevor wir zu der Frage der linken Kandidatin in Chile kommen, vielleicht eine Anmerkung noch dazu. Milei hat ja in Argentinien aber auch für die Kräfte gestanden, die Erinnerung an die Militärdiktatur, also die das so ein bisschen rosa-rot malen wollten. Also denen, das gab es ja auch, selbst wenn du sagst, es war sehr verschieden.
Also die Aufarbeitung nach dem Ende der Diktatur war anders und die Diktatur in Argentinien war ja auch viel geringer. Aber heute hat Milei natürlich auch Gelder gekürzt in den Erinnerungsmuseen, und Mitglieder seiner Partei haben ja auch die Menschenrechtsverbrecher im Gefängnis besucht. Also er macht da schon ja ein paar Schritte in die Richtung, um, glaube ich, auch die Ultrarechten, die es in Argentinien ja auch gibt, die die Diktatur gutheißen, auf seine Seite zu ziehen. Aber ich würde sagen, dass es gesellschaftlich in Argentinien nicht so normal ist, die Diktatur gut zu heißen.
Kommen wir vielleicht noch auf die Gegenkandidatin zu sprechen, die Arbeitsministerin war. Und ich habe nochmal einen Artikel gelesen von noch nicht so lange her, 3 Jahre. Gabriel Boric war da der große, so eine Art Popstar der Linken. Sophia, wie erklärst du dir das? Also so ein steiler Fall nach unten, so sieht's von außen aus, der Linken in Chile. War da was zu verhindern? Haben die Fehler gemacht, die vermeidbar gewesen wären?
Ja, ich habe mich auch diese Tage noch daran erinnert, an die Taz-Ausgabe vor 4 Jahren, als Boric die Wahl gewonnen hat. Da war das nämlich auf der Titelseite, der chilenische Frühling, und es war so eine große Aufbruchsstimmung. Alle haben gefeiert. Es war ja auch kurz nach der sozialen Revolte, nach dem Estallido Social 2019, den landesweiten Protesten. Und Boric hat da große Transformationen angekündigt und alle dachten irgendwie, boah, jetzt kommt die große Veränderung, die Verfassung aus der Diktatur wird abgeschafft, das private Rentensystem, es gibt mehr öffentliche Bildung und so weiter. Also die Hoffnung war riesig und ich glaube, dass das vielleicht auch ein Fehler von Boric war, dass er eben so große Versprechen gemacht hat, die er am Ende alle gar nicht einhalten konnte. Und die Verfassung wurde ja auch abgelehnt. Und das war, glaube ich, der große Tiefpunkt der Regierung, von der sie sich nie erholen konnte, weil eben ohne diese neue Verfassung auch die ganzen großen Transformationen überhaupt nicht möglich waren. Dann konnte er auch die Steuerreform nicht durchsetzen, was auch am Widerstand im Parlament lag. Boric hatte ja nie die Mehrheit im Parlament und deswegen konnte er eben ganz viele Reformen nicht durchsetzen. Und die Menschen sind aber trotzdem weiter noch unzufrieden, wollen immer noch Veränderungen, hatten dann irgendwie das Gefühl, jetzt mit der Boric-Regierung gab es eigentlich gar nicht so große Veränderungen. Und dann hat eben die Rechte es geschafft, diese Unzufriedenheit zu kanalisieren, politisch zu instrumentalisieren und sich jetzt als Veränderung darzustellen. Also der große Slogan von Kast war La Fuerza del Cambio, die Kraft der Veränderung. Er hat sogar in manchen Wahlkampfveranstaltungen Sätze der Revolte wiederholt, also Chile despertó, Chile ist aufgewacht und hat jetzt irgendwie ja auf seine Seite den Wunsch nach Veränderung gezogen und deswegen haben viele Menschen für ihn gestimmt, weil sie Veränderung wollen.
Gerade die Arbeitsministerin, die ja die Kandidatin war, die hat ja zum Beispiel 40-Stunden-Woche, einen Mindestlohn, das waren ja durchaus Erfolge, soziale Erfolge der Regierung, die ja auch Leuten zugute gekommen sind. Das hat sich aber so gar nicht niedergeschlagen. Warum?
Ja, also ich glaube, zum einen gab es da auch ein Kommunikationsproblem. Also ich glaube, die Regierung hat auch die positiven Dinge, die sie durchgebracht hat, wie die 40-Stunden-Woche, die Erhöhung des Mindestlohns, die Erhöhung der Rente. Also da gab es ja schon ein paar Dinge, die erreicht wurden. Die wurden irgendwie nicht richtig kommuniziert. Also viele Menschen haben das irgendwie gar nicht richtig mitbekommen. Also die 40-Stunden-Woche ist ja auch nur schrittweise, das nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es geht über Jahre lang und wird nach und nach reduziert. Deswegen sind das halt auch keine Veränderungen, die jetzt von einem Tag auf den nächsten so, boah, den krassen Effekt haben.
Wie würdest du denn vielleicht über den Blick gleich so ein bisschen weiten, über Chile hinaus, wie würdest du denn jetzt beurteilen oder prognostizieren, was Kast machen kann oder was er machen wird? Ich glaube, eine Ähnlichkeit gibt es ja darin, dass er auch keine Mehrheit hat im Parlament, also so ähnlich wie Boric. Also wie radikal wird er versuchen, Chile zu verändern?
Also er hat mit seiner Partei keine Mehrheit, mit der Republikanischen Partei. Er hat aber jetzt auch schon angekündigt, dass er seine Parteimitgliedschaft suspendieren will, um der Präsident aller Chilenen zu sein, weil er eben so eine Nachricht der Einheit senden will an die anderen rechten Parteien und gemeinsam mit den Mitte-Rechtsparteien und auch mit der rechtslibertären Partei von Johannes Kaiser hat er schon die absolute Mehrheit in der Abgeordnetenkammer. Im Senat hat die Linke ein bisschen mehr Sitze noch. Aber ich glaube, dass er trotzdem relativ viel umsetzen kann. Hinzu kommt ja auch, dass er gar nicht so viel machen muss, also weil er die Gesetze und die Verfassung sowieso schon irgendwie auf seiner Seite stehen. Also was er angekündigt hat, ist auch irgendwie keine großen Veränderungen angekündigt, sondern hauptsächlich das Thema Migration, irgendwie MigrantInnen abschieben, mehr Polizei, mehr Militär. Aber ansonsten ist bisher irgendwie unklar, welche konkreten Maßnahmen er wirklich umsetzen will und öffentliche Ausgaben kürzen, also ähnlich wie Milei. Das sind so seine großen Versprechen.
Also nochmal zurückkommend auf das, was ich am Anfang versucht habe anzuspielen. Also es gibt sozusagen eine Reihe von rechten Wahlsiegen oder linken Niederlagen. Das war ja auch in ein ganz anderes Land, Bolivien, wo nach 20 Jahren die MAS die Wahl verloren hat. In Argentinien, das erwähnt Milei. In Ecuador gibt es Daniel Noboa, auch ein sehr rechter Präsident. Also ist das ein Trend? Und jetzt speziell Milei und Kast, sind da mehr Ähnlichkeiten? Also ist Kast sozusagen der weniger Radikale und Milei der große destruktive Zerstörer? Oder sind das so Bilder, die eher so medial erzeugt sind, aber genauer betrachtet nicht haltbar? Wie seht ihr das?
Also ich glaube, bei Kast ist das noch ein bisschen zu früh, das zu sagen. Einerseits kennt man ihn zwar schon ewig, weil das war ja sein dritter Versuch, Präsident zu werden, der jetzt funktioniert hat. Also ihn als Person konnte man in einigen Wahlkämpfen schon erleben und das, was Sophia vorhin richtig ihn charakterisiert hat, also erzkatholisch, konservativ und so weiter, das kennt man alles schon lange. Nur was das tatsächlich für ein Regierungshandeln heißt, das wird sich jetzt schon erst zeigen. Ich habe so die kleine Vermutung, dass er bestimmte von den sozialen Errungenschaften, von den wenigen, die es gibt, die umgesetzt wurden und auch schon Effekte gezeigt haben, in Ruhe lassen wird. Und stattdessen verhindern wird, dass mehr davon hinzukommt. Aber ansonsten Migration, was Sophia gesagt hat, sich darauf konzentrieren wird. er selber oder Leute aus seinem Lager haben ihn charakterisiert und haben gesagt, am ehesten zu vergleichen oder würde er sich selber gerne vergleichen mit Giorgia Meloni in Italien, die auch tatsächlich von der sehr radikalen Position der Fratelli d'Italia und ihrer eigenen als postfaschistische Kandidatin im Zuge des dann erfolgreich gestalteten Wahlkampfes und ihrer Regierungspolitik weiter runtergekommen ist und eher auf etwas kleinerem Brötchen versucht, tatsächlich da allerdings Erzkonservative und Erzreaktionäre, wenn man so will, Umstrukturierung zu machen, nur aber auch nicht einzuordnen ist, finde ich jedenfalls, in dieser Welle des Autoritarismus, den wir sonst sehen, angeführt von der Magerbewegung in den USA über die verschiedenen rechtspopulistischen oder rechtsextremen Parteien innerhalb Europas, die es so gibt. Da werden wir mal gucken, wo sich Kaster tatsächlich einordnet. Ich kann das noch nicht wirklich einschätzen.
Gewonnen hat er ja auch aufgrund von der Migration und diesem Diskurs um innere Sicherheit. Und mir macht das ein bisschen Angst. Mag sein, Kast ist da zurückhaltender. Ich habe vorhin nicht zufällig Bukele, also der Präsident El Salvadors, erwähnt, weil es gibt viele gewinnen gerade mit diesen beiden Themen, mit Migration und mit innerer Sicherheit. Mal unabhängig davon, dass es natürlich die sozialen Fragen immer Fragen sind, die bei Wahlen eine wichtige Rolle spielen und die oft von links, aber auch oft von rechts mittlerweile besetzt werden. Aber ich meine, Bukele hat eine Zustimmung von 80% der Bevölkerung, weil er es geschafft hat. Es ist irgendwo auch nachvollziehbar, dass Menschen sich wieder in ihren Vierteln, in ihren Barrios bewegen können. Der hat eine radikale Politik, Sicherheitspolitik, repressive Sicherheitspolitik. 60.000 sogenannte Maras, also Bandenmitglieder, sitzen unter übelsten Bedingungen im Gefängnis. Aber das akzeptieren 80% der Bevölkerung. Und Bukele ist durchaus, also in Mexiko gab es eine bisher zum Glück kleine Bewegung, die auf Bukele guckt. In Ecuador hat Bukele auch durchaus so als Orientierung eine Rolle gespielt. Ich denke, also dieser Kampf gegen die Gewalt, gegen die Mafia im Sinne der inneren Sicherheit, im Interesse der inneren Sicherheit spielt eine sehr wichtige Rolle.
Das sind ja, glaube ich, zwei Themen. Das ist zum einen die Kriminalität. Drogenkriminalität spielt eine sehr große Rolle. In Ecuador ist jetzt ja explodiert in sehr kurzer Zeit. Es geht aber auch um Migration. Ich glaube, das muss man nochmal kurz erklären, was eigentlich Migrationsproblematik in Lateinamerika ist. Das hat, glaube ich, viel mit Venezuela zu tun, weil da unter dem Regime, diesem sogenannten linkspopulistischen Regime, wegen Armut schon Millionen auch nach Lateinamerika geflohen sind.
Ja, 8 Millionen Menschen sind aus Venezuela mittlerweile geflüchtet, aufgrund hauptsächlich der sozialen Situation. Und viele von denen sind ja Richtung
Süden
gegangen, also Kolumbien, Ecuador und dann weiter nach Chile. Ne?
Und das hat in Chile auch eine Rolle gespielt im Wahlkampf, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Genau, also die VenezolanerInnen sind die größte migrantische Community in Chile. Und also, ich spreche jetzt mal über Chile, weil ich nicht weiß, ob diese Dynamik in anderen Ländern genauso ist, aber da es in Chile ja eh kein großes soziales Auffangnetz gibt und keinen großen Sozialstaat, kam es halt dann dazu, dass vor allem im Norden des Landes, weil viele eben auch zu Fuß durch die Wüste oder mit Schleppern über die Grenze im Norden reingekommen sind ins Land, dass in den kleinen Dörfern im Norden irgendwann die Krankenhäuser, die Schulsysteme überlastet waren, also weil die halt so wie die öffentliche Infrastruktur sowieso schon sehr prekär ist und dass das eben dazu geführt hat, dass die Menschen dann angefangen haben, die Innen dafür zu beschuldigen, dass sie keinen Arzttermin bekommen oder ihr Kind keinen Platz im Kindergarten oder in der Schule etc. erhält. Und das hat sich dann irgendwann ausgebreitet und wurde dann eben von den Rechten wieder instrumentalisiert. Und Kass hat dann eben angefangen, Migration auch mit Kriminalität gleichzusetzen und dann eben zu sagen, der Grund für den Anstieg der Kriminalität in Chile ist die Migration, was halt auch überhaupt nicht stimmt. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, sind halt die meisten verurteilten StraftäterInnen ChilenInnen und nicht VenezolanerInnen. Aber das hat sich halt in der Gesellschaft dann irgendwie so imprägniert und deswegen, also mit den Leuten, mit denen ich auf der Straße gesprochen habe, die meisten sagen halt, ja, die Venezolaner sind schuld, dass es jetzt mehr Drogenkriminalität gibt, deswegen müssen wir die jetzt alle abschieben. Und ja, ich glaube, das ist halt der wichtige Punkt, was die Rechte gemacht hat, Kriminalität mit Migration zu verbinden.
Und ich glaube, das sind ja Themen, das kennt man ja auch aus Europa, die von links einfach schwer thematisierbar sind, die quasi von alleine irgendwie bei rechten und autoritären oder was mit rassistischen Stereotypen spielenden Politikern dann einzahlen. Genauso der Kampf gegen Kriminalität. oder Drogenkriminalität. Da ist schon die Frage, Bernd, du hattest ja gerade die interessante Vermutung, dass es doch ganz anders, dass es anders ist als MAGA. Also, dass wir es nicht mit so einem Spin-off von MAGA, also von Trumpismus zu tun haben. Aber da gibt's ja doch Ähnlichkeiten.
Ich glaube, es gibt ein paar Gründe, warum ich das grundsätzlich anders sehe, auch die lateinamerikanische Rechte insgesamt anders sehe als die MAGA-Bewegung in den USA. Weil MAGA zielt im Kern auf eine funktionierende demokratische Institutionsstruktur, wie es sie in den USA gibt oder gab, die sie dann als Deep State verantwortlich machen dafür, dass man nicht wirklich im Sinne des Volkes regieren könnte. Also dieser völkisch-nationalistische Populismusbegriff, den die pflegen und wo sie tiefe Institutionen des Staates dafür verantwortlich machen, dass die nicht zum Zuge kämen. Von einer so ausgeprägten, gefestigten Institutionenlandschaft kann man in Lateinamerika praktisch nirgendwo sprechen. Da hast du ja ganz andere Probleme mit den Institutionen oft. Also manchmal hast du Militär als Staat im Staate, was dann noch eine gefestigte Institution ist, ja. Aber das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Und ansonsten sind es ja eher Institutionen, deren Personal bei Wahlwechseln oder bei Wechseln nach Wahlen viel zu oft und viel zu radikal ausgetauscht wird, um eine tatsächlich ausgeprägte und stabile institutionelle Basis auch für eine funktionierende Demokratie aufbilden zu können. Insofern, da hast du den ersten Unterschied, glaube ich. Der zweite ist, dass dieses Thema Migration ja in manchen Ländern vielleicht leicht gleichzusetzen ist mit Anstieg von Kriminalität, bedingt durch Anstieg von Migration. Vielleicht funktioniert sowas in Chile. In Ecuador zum Beispiel, du hast es erwähnt, Stefan, funktioniert es ja nicht. Die Bandenkriminalität, die in Ecuador aufgrund der besonderen Situation Ecuadors, das plötzlich ein Umschlagplatz für Drogen Richtung Europa wurde, gegeben war, die ist keine importierte. Auch in den Bandenstrukturen nicht. In Salvador genauso wenig. Weil wenn überhaupt in Salvador, dann ist es ein Reimport aus den USA, weil die großen salvadorianischen Maras sind mal in US-Gefängnissen gegründet worden und sind dann ins Land zurückgekommen. Aber es sind Einheimische. Das hat mit dem Migrationsthema nichts zu tun. Insofern hast du ein paar Schlüsselpunkte, die so eine internationale populistische Rechte, wie wir sie auch in Europa kennen und wie sie halt auch konstitutiv für die USA ist, wo das Migrationsthema wirklich ein absolutes Kernthema ist, auch ein emotionales Kernthema ist, hat in vielen lateinamerikanischen Ländern so, kannst du nicht verfangen. Eine Abwehr gab es schon immer. Als ich zuerst mal in Argentinien war, da gab es damals eine relativ große Welle. Das hat nichts zu tun mit der großen Migrationswelle, die Wolf vorhin erwähnt hat, aus Venezuela. Aber es hatte verschiedene ökonomische Gründe und dann sahst du plötzlich Straßenstände von Bolivianern und Bolivianerinnen in ihren traditionellen Trachten und Paraguayos, die da waren. Und die waren ganz, ganz fürchterlich gedisst und rassistisch beleidigt, so in Buenos Aires und in anderen Städten. Aber es war keine Mehrheitsgeschichte, wo man jetzt sagt, aufgrund für eine solch geartete Migrationsfeindlichkeit könnte sich eine Bewegung aufbauen. Und das, glaube ich, ist immer noch etwas, was in sehr wenigen lateinamerikanischen Ländern so auch funktionieren würde, was einen großen Unterschied markiert, meine ich.
Ja, im Ausmaß, in der Struktur, da hast du schon recht. Wobei mir, also in meinen wenigen Aufenthalten da, das schon aufgefallen ist, dass es doch, gerade bei den Venezolanern, so wie Sophia das beschrieben hat, aus Sozialgründen, sozialer Konkurrenz, weil die eben auch einfach arm sind und nichts haben und eben dann doch eben als Feinde oder als Gegner oder als Bedrohung identifizierbar sind. Auch in Ecuador ist es so.
In der Grundtendenz gebe ich dir recht. In Mexiko ist es ja genauso, ne? Aber zum Beispiel, ich erinnere mich, ich war in Costa Rica, wo unheimlich viele aus Kuba, aus Nicaragua, aus Venezuela hinkommen. Und die Stimmung war ganz schön angespannt gegenüber diesen Leuten, die aus anderen Ländern kommen. In dem Fall natürlich alle aus sozialistisch genannten Ländern. Also ich finde es trotzdem gefährlich. Man muss das beobachten. Ich habe es auch bei den Migrationskarawanen, die ich begleitet habe in Mexiko, auch erlebt. Am Anfang wurden die sehr freundlich aufgenommen. Mit der Zeit wurde das immer schwieriger, immer angespannter, das Verhältnis. Also natürlich, Mexiko hat 25 Millionen Migrantinnen in den USA. Insofern ist das Verhältnis grundsätzlich anders als jetzt in anderen, also in den USA. Natürlich das schon, aber so eine rassistische Stimmung, die ja auch sich zwischen Weiß und Indigenen und dunkelhäutigen Menschen in den Ländern selbst abspielt, die sollte man trotzdem nicht so verkennen, die ist gefährlich.
Also vielleicht kann man ja doch sehen, dass es auch in Lateinamerika solche Tendenzen gibt. Also auf der einen Seite soziale Unsicherheit, Kriminalität und durchaus rassistisch aufgeladene Bilder zu verknüpfen. Seht ihr denn, was bei der Rechten dann einzahlt, seht ihr denn Ideen, Beispiele, wie man dieser Stimmung, die es glaube ich schon in mehreren Ländern gibt, wie also Linke oder Liberale oder Initiativen dem effektvoll entgegentreten können oder schaut man da eher ins Nichts?
Wenn man es sich über die letzten 30, 40 Jahre anguckt, also im Grunde seit der Wiederherstellung der Demokratien nach dem Ende der Militärdiktaturen, Ende der 70er, Anfang der 80er, beziehungsweise in Chile noch ein kleines bisschen später, hast du ja in ganz vielen Ländern ständige tatsächlich Pendelbewegungen gehabt. Da gewinnt eine Rechte, also nimm Beispiel Argentinien, wenn mal ein Mauricio Macri gewinnt oder so, dann wird bei der nächsten Wahl garantiert wieder eine linke Peronis dran kommen, weil die Leute entsetzt sind über das, was da passiert. Das mag im Moment gerade ein bisschen anders sein tatsächlich, weil Milei gute Chancen hat, ziemlich klar wieder gewählt zu werden, als erst zum ersten Mal eigentlich, was eher mit dem Niedergang des Peronismus, glaube ich, zu tun hat und der wirklich Perzeption dessen, dass es eine unglaublich verfilzte, korrupte Maschinerie sei, die da unter den Kirchners an der Macht war. Kann man auch anders sehen, aber ist zumindest ein etwas, was ich scheinbar durchgesetzt habe. In vielen anderen Ländern gibt es das hin und her und hin und her, von rechts nach links, von links wieder nach rechts und zurück und hin, sofern es möglich war. Venezuela wäre das auch so gewesen, wenn es zugelassen worden wäre, ist es aber nicht. Durch den Chavismus, der brutal die Wahlen gefälscht hat, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Die Opposition, zu der auch damals schon Maria Corina Machado gehörte, hat immer behauptet, die Wahlen seien gefälscht, auch als es wirklich nicht Wahlen waren. Aber inzwischen gibt es da kein Vertun mehr. Gleiches gilt in Nicaragua, wo es keine Wahlen mehr gibt, was eine Diktatur geworden ist. In Kuba ist es nur schon lange so, da gibt es gar nicht erst Wahlen. Aber überall da, wo tatsächlich demokratische Systeme so weit funktioniert haben, dass es rechte und linke Parteien gab und die angetreten sind, hast du eigentlich ein ständiges Abwechseln gehabt, weil mit den Versprechen, die Rechte, egal was das jetzt war, gebracht haben, sind ja die Probleme niemals gelöst worden, was in der Natur der Sache liegt, dass sie keine Probleme lösen können, sofern soziale Probleme die großen Probleme des Landes sind. Und dann gab es relativ schnell dann wieder eine linke Versprechung, die es dann auch abgelöst hat.
Wir kommen gleich nochmal auf Venezuela. Aber seht ihr Möglichkeiten, diesen Trend, sozusagen, den ich gerade beschrieben habe, irgendetwas entgegenzusetzen, aussichtsreiche im Moment?
Ich würde dann vielleicht gleich überleiten zu Mexiko, also weil ich glaube, dass die einzige Möglichkeit, diesen Diskursen und diesen rechten Tendenzen etwas entgegenzusetzen, ist, die materiellen Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern. Und das hat ja Claudia Sheinbaum in Mexiko offenbar geschafft. Also ich finde das halt das große Gegenbeispiel. Also auch wenn man mal Chile mit Mexiko vergleicht, Mexiko hat ja eigentlich viel größere Kriminalitätsraten als Chile. Und trotzdem hat in Chile dieser Kriminalitätssicherheitsdiskurs funktioniert in der Wahl, weil die Linken eben nicht die Lebensbedingungen spürbar verändert haben. Und in Mexiko hat Claudia Sheinbaum ja riesige Zustimmungswerte, weil sie es geschafft hat, die Reallöhne zu verbessern und die Menschen wirklich spüren, dass es ihm besser geht.
Also wäre das ein Modell für diese etwas weit großformatige Frage, die ich gerade gestellt habe, ist die Antwort Claudia Sheinbaum die linkspopulistische, wie man so sagt, Präsidentin von Mexiko?
Also ich meine, die hat sicher vieles erreicht, aber man darf jetzt nicht übersehen, dass also Mexiko hat im Gegensatz zu allen Beispielen, die du genannt hast, nicht diese Geschichte. Mexiko hatte nie eine wirklich extrem rechte Regierung. Sie hatte immer eine Regierung mit der Einheitspartei PRI und später mit den anderen Regierungen, die auf Alimentierung gesetzt haben. Alle haben in gewisser Maße darauf gesetzt, dass große Kooperationen eingebunden werden, dass die Leute Sozialleistungen bekommen. Morena, also die jetzige regierende Partei, die linke Partei, hat das nochmal wesentlich weitergebracht. Also im Gegensatz zu PAN, die neoliberale Partei, die vorher regiert hat. Die haben, also die zwischen 2006 und 2012 und danach die PRI nochmal, die haben eher ein liberaleres Konzept gehabt, aber auch die haben an sehr vielen Punkten davon gelebt, dass Teile der ländlichen Bevölkerung alimentiert werden. Morena hat das weiter nach vorne gebracht und das hat natürlich zu diesen Zustimmungswerten geführt. Ich finde das trotzdem, also Morena hat es auch konsequent weggedrängt, dass sie die Gewaltfrage überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und das ist zum Teil schon auch bedenklich, weil jetzt zum Beispiel gab es Mobilisierungen. Als das erste Mal jetzt in letzter Zeit die Bevölkerung reagiert hat auf den Mord von einem Bürgermeister, gab es richtig große Mobilisierungen. In die Mobilisierungen hat aber eben die MAGA-Bewegung und Leute, die tatsächlich sich auf Trump bezogen haben, Sie haben das ein Stück weit gekapert. Also bei den Demos waren dann Leute, die sich wieder auf Bukele bezogen haben, Leute, die gefordert haben, wie Trump das ab und zu mal so vorsichtig ankündigt, dass Trump intervenieren muss gegen die organisierte Kriminalität und so weiter. Also das sind immer noch kleine Dimensionen in Mexiko. Scheinbar man hat irgendwo eine Zustimmung zwischen 70% und 80%. Das hat sehr viel mit ihrem Auftreten und mit ihrem Sozialpolitik zu tun, auf jeden Fall. Aber dieses Einfallstor ist trotzdem noch die organisierte Kriminalität, weil da auch die Morena-Partei keine wirklichen Fortschritte macht.
Ich meine, das ist ja schon, wie schätzt du das ein? Es gab ja, glaube ich, was ich vor 4 oder 6 Wochen gab es ein Interview mit Trump zu Mexiko, wo er so die Bemerkung hat fallen lassen, ja, man könnte da natürlich mal mit Militär intervenieren und irgendwelche Drogenkartelle mit militärischen Mitteln auf mexikanischem Boden zerstören, was ja eine Intervention wäre. Man weiß nicht genau, wie ernst das jetzt ist, aber welche Wirkung haben solche Drohungen?
Also die stoßen im Allgemeinen auf große Empörung. Also die Rechten in Mexiko ist vielleicht so die CDU, viel weiter rechts gibt es keine relevanten Bewegungen, was die Sache durchaus angenehm macht so. Und selbst dort stoßen solche Bemerkungen auf ziemlich, also auf heftige Kritik. Also Mexiko wird ziemlich vollständig dagegen stehen, wenn Trump da interveniert, außer eben diese Gruppen, die jetzt versuchen, da mehr Kraft zu bekommen. Die Frage ist, wird das tun oder nicht? Also man muss schon sagen, scheinbar macht eine sehr schlaue Politik mit Blick auf Trump. Ne? Also der steigt nicht in den Diskurs ein, wie jetzt Maduro oder Gustavo Petro, der Präsident von Kolumbien, sondern die sagt immer, wir können gerne reden, wir haben hier unsere Souveränität, da geht überhaupt nichts drüber raus, können wir gerne diskutieren. Und damit hat sie ja Trump bisher so ganz gut im Zaum gehalten. Und Mexiko ist das Land, das, glaube ich, am meisten von allen Ländern diese Trump-Regierung zu spüren bekommt. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, also Mexiko kooperiert in der Migrationsbekämpfung begrenzt, aber auf jeden Fall sind sie da sehr präsent. Mexiko kooperiert auch in der Bekämpfung oder in der organisierten Kriminalität und in dem, was Trump dann die Mafia, Drogenmafia nennt. Die haben sehr viele Drogenhändler ausgeliefert oder Mafia-Bosse ausgeliefert in die USA. Also es gibt da durchaus eine Kooperation auch. Mit Blick auf China ist man sich ein Stück weit einig, weil auch Mexiko hat Zölle erhoben gegen chinesische Importwaren, weil da hat man natürlich auch ähnliche Interessen. Also insofern ist die Konfrontation ja auch immer so relativ. Und Trump weiß ganz genau, dass zum Beispiel die Automobilindustrie ohne diese zollfreie Kooperation überhaupt nicht funktioniert.
Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerInnen einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/Genossenschaft.
Jetzt sind für die USA, das ist gerade angesprochen, natürlich Drogen in Bezug auf Mexiko, in Bezug auf Lateinamerika ein riesiges Thema seit Jahrzehnten. Was wir jetzt sehen, was also veröffentlicht wird von US-Regierungsstellen, glaube ich, sind diese Bilder von mit Raketen beschossenen Booten. Da sagen die US-Behörden, das wären Drogenschmuggler. Es gibt, soweit ich weiß, obwohl es jetzt fast 100 Tote gibt, keinen einzigen Beweis dafür, ob das jetzt Drogenboote sind oder irgendwelche Reisenden oder Fischer. Es gibt eine Klage, glaube ich, schon von einem kolumbianischen Fischer, der getötet wurde. Und das läuft unter Drogenbekämpfung. Und es zielt vor allen Dingen auf Venezuela. Und Venezuela wurde schon erwähnt, das ist Maduro, ein erklärter Gegner der USA, das kann man schon sagen. Und auch schon unter Biden war Venezuela oder als Feind gewissermaßen markiert. Aber es gibt eine neue Eskalation mit dieser Zerstörung der Boote. Und die letzte Eskalationsstufe war die Entführung eines venezolanischen Öltankers. Bernd, kannst du dir darauf einen Reim machen? Was ist das? Ist das Staatsterrorismus? Ist das Einschüchterungspolitik? Ist das ernsthafte Anti-Drogen-Politik, wenn auch moralisch mehr als ambivalent? Aber was treibt Trump an?
Also Letzteres kann man, glaube ich, ausschließen. Ich glaube, mit Anti-Drogen-Politik hat es nun wirklich absolut überhaupt gar nichts zu tun. Was nicht nur daran liegt, dass, du hast es erwähnt, bis jetzt kein einziger Beweis vorgelegt wurde, dass irgendeines dieser Boote und der fast 100 Menschen, die da getötet wurden, tatsächlich was mit Drogenhandel zu tun gehabt hätte. sondern auch, weil Venezuela ist kein drogenproduzierendes Land. Venezuela ist zum Teil ein Durchgangsland, ja, aus Kolumbien. Und so, auch aufgrund biografischen Lage ist das so, dass auch schon seit vielen Jahren Trump hat in der innenpolitischen Auseinandersetzung in den USA, wo er ja auch Venezolaner ausgewiesen hat, ausgeflogen hat, 14.000 bis jetzt nach Venezuela zurück, einige dann auch einige hundert, ja, in eines dieser, oder in das berühmteste salvadorianische Gefängnis, El Cecot, unter der Behauptung, das seien alle Angehörige der, wie er dann sagt, berüchtigten und schlimmsten Drogenmafia der ganzen Welt, Tren de Aragua, was eine vergleichsweise kleine Organisation ist, im Vergleich zu den großen Kartellen, zum Beispiel aus Mexiko, aber eben auch aus Kolumbien. Also da ist unglaublich viel Quatsch am Start in diesen Begründungszusammenhängen. Ich glaube, das können wir abhaken. Mit Drogenpolitik hat das, was da an Drohkulisse gegenüber Venezuela aufbaut, wirklich gar nichts zu tun. Mit Öl hingegen, glaube ich, eine ganze Menge. Die venezolanische Ölproduktion ist zum einen wahnsinnig runtergefahren im Vergleich zu der Vor-Chavez-Zeit, weil Chavez hat zwar ausgenutzt damals, also nachdem er dran war als revolutionärer Präsident, der sagte, wir nutzen den Ölreichtum des Landes, um Sozialprogramme zu finanzieren. Die Verstaatlichung, die vorher schon beschlossen worden war vom Ölsektor über die Organisation PDVSA, nochmal weitergezogen hat, indem er die Gewinne abgeschöpft hat und in Sozialprogramme reingestellt hat. Aber nichts reinvestiert mehr in die Ölindustrie, sodass die Produktion nach und nach und nach wirklich zusammengebrochen ist. Das ist das eine Problem. Venezuela sitzt aber auf wahnsinnig großen Ölreserven, wesentlich höher als die aus den USA selber. Das sind die fünf größten weltweit. Da gibt es ein Interesse dran. Und es gibt ein Trumpsches Interesse daran, diese Ölreserven in der Region zu halten und sie nicht an China zu überliefern. Sowohl Wolf als auch Sophia haben es mehrfach erwähnt. Die Rolle, die China inzwischen wirtschaftlich in Lateinamerika spielt, ist ja wahnsinnig groß geworden. Insofern glaube ich, dass es tatsächlich einen Schwenk gibt, der von dieser Politik des uns ist es völlig egal, was in Lateinamerika passiert, was nach 1990, also nach dem Ende der Systemkonfrontation Ost und West, sich durchgesetzt hatte. Vorher gab es die Contras in Nicaragua, die Intervention in El Salvador, in Guatemala, den Plan Colombia in Kolumbien, der ja zwar offiziell gegen die Drogen war, aber ganz viel auch Guerillabekämpfung war und diese ganzen verschiedenen Arten von Intervention auf unterschiedlichem Niveau. Danach gab es ein relatives Desinteresse. Anders wäre Venezuela wahrscheinlich auch gar nicht möglich gewesen, dass sich da so etwas etabliert, was dann doch schlussendlich sowas wie ein zweites Kuba dann war eine Zeit lang. Ja. Das war eigentlich vorher, wäre das vollkommen ausgeschlossen gewesen, dass sowas geht. Und da gibt es jetzt einen Schwenk zurück oder zumindest eine Bereitschaft, wieder auch andere Mittel einzusetzen, um politisch-ökonomische Interessen auch durchzusetzen. Ein letzter Satz noch dazu, der letzte Aspekt vielleicht noch. Ich glaube, dass innerhalb der US-Regierung diese Venezuela-Frage eine der wenigen ist, wo Außenminister und nationaler Sicherheitsberater in einer Person Marco Rubio tatsächlich seine Positionen auch durchgesetzt hat und durchsetzen kann, was er sonst fast nirgendwo konnte. Was Ukraine-Politik oder so angeht, hatte er völlig andere Vorstellungen als der Rest der Trump-Administration. In diesem Falle nicht. Die Vorstellung militärischer Intervention zum Regimewechsel in Venezuela verfolgt Marco Rubio und Leute, die für ihn stehen oder für seine Richtung stehen innerhalb der US-Regierung, der Republikaner und der Rechten, schon relativ lang. Und insofern glaube ich, da wird's hingehen mit einem Versuch, Maria Corina Machado als Präsidentin zu installieren, mit einer Marktöffnung und größeren Möglichkeiten der USA an die Ölreserven Venezuelas ranzukommen. Das als Ziel. Funktioniert das? Andere Frage. Aber das wäre meiner Ansicht nach das Ziel.
Das ist ja so das größere geopolitische Bild, was du jetzt angerissen hast, Bernd. Also, dass eben die USA, das passt ja zu dem Denken von Trump, sich gewissermaßen zurückziehen. Ukraine, auch Taiwan wird nicht mehr so dramatisch betrachtet mit China, aber sozusagen der eigene Korridor oder die näheren Länder, eben wozu Lateinamerika dann zählt, insbesondere wenn es da Rohstoffe wie Öl gibt, wird dann als Einflussbereich definiert. Und das ist dann schon eine Art Rückkehr zu einer Rolle, die es früher gab. Vielleicht muss man dabei, kann man darin auch einfügen, Sophia, die Hilfe, die Trump Milei in dieser argentinischen Finanzkrise hat zukommen lassen, die Milei ja bei der Wahl, und es gab es eine Zwischenwahl, glaube ich, in Argentinien, extrem genutzt hat. Das war doch eine gewissermaßen die positive Variante zu diesem Abschreckungsszenario Richtung Venezuela.
Ja, auf jeden Fall. Und viele haben das auch als Wahlinterventionismus kritisiert von den USA, weil Trump ja vor der Parlamentswahl gesagt hat, ich glaube über Truth Social, wenn Milei ein gutes Wahlergebnis erzielt oder seine Partei bei den Parlamentswahlen ein gutes Wahlergebnis erzielt, dann unterstütze ich euch mit Geld und wenn nicht, dann nicht. Also dann sehen wir uns jetzt nicht mehr. Ciao. Und deswegen haben dann halt auch viele Leute in Argentinien gedacht, also weil ja da die wirtschaftliche Stabilität das große Thema ist und die Dollarreserven. Okay, wenn Milei jetzt nicht gut abschneidet, dann gibt es wieder eine Wirtschaftskrise und wir haben keine Dollarreserven mehr und die Inflation steigt. Deswegen hat es, glaube ich, auch auf die Wahlentscheidung mit eingewirkt. Und Milei ist ja auch ein Partner für Trump auf dem Kontinent. Jetzt hat er ja auch noch Kast. Also ich denke, dass das für ihn schon auch strategisch ist, ihm wohlgesonnene Regierungen auf dem Kontinent zu haben. Und Argentinien und Chile haben zwar kein Erdöl, aber Lithium. Und derzeit ist ja auch China der wichtigste Handelspartner von vielen Ländern auf dem Kontinent. Und ich glaube, dass es eben auch noch andere Rohstoffe gibt, die für die USA interessant sein können auf dem Kontinent.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man das im Hinterkopf hat, dass eben auch für so große Länder wie Brasilien China der wichtigere Handelspartner ist als die USA. Und was die Verschuldung angeht, insgesamt in Lateinamerika, China die erste Rolle spielt als Finanzier. Wolf, wie siehst du das denn nochmal in Bezug auf das, was Bernd entwickelt hat und was Sophia jetzt gesagt hat? Ist es wirklich so, dass man reden kann von so einer Revitalisierung dieser hegemonialen Rolle der USA in Lateinamerika? Oder ist das ein Prozess mit mehr Fragezeichen oder mit mehr Zickzacks drin, wie man ja überhaupt bei Trumps viele Zickzacks kennt?
Also erstmal, du hattest gesagt, zeitlang, also nach Mauerfall und all dem, habe es ein gewisses Desinteresse gegeben. Das glaube ich so nicht. Ich glaube eher, dass es weltpolitisch einfach eine Tendenz zu mehr Multilateralismus gab. Die gab es ja nicht nur dort, sondern gab es ja auch in anderen Regionen der Welt. Und diese Phase ist im Moment beendet, unter anderem mit Trump, mit Putin, mit anderen, ne? Also das, denke ich, spielt da eine wesentliche Rolle, die Interessen. Also Lateinamerika war immer ein großes Interessensfeld für die USA. Da hat sich an sich nichts dran geändert. Geändert hat sich, dass China in den letzten 20, 30 Jahren halt irgendwie so aufgestiegen ist. Und das verschärft die Konfrontation. Und klar, Trump hat eine andere Art aufzutreten, zu agieren. Und es geht zurück eben zu diesem militärischen Gedanken. Der war lange eher im Hintergrund, würde ich sagen. Aber es gab ja immer die Kritik. Es gab die letzten 30 Jahre auch immer die Kritik von Seiten der Linken jetzt in Lateinamerika, die Einflussnahme der USA in Kolumbien, in eben der sogenannten Krieg gegen die Drogen in Kolumbien und den Einfluss oder in anderen Ländern, Nicaragua und alles mögliche. Also das hat sich ja trotzdem ein Stück weit durchgezogen. Die Sache mit China, denke ich, ist da schon sehr zentral. Und jetzt gerade was zum Beispiel Venezuela betrifft, ist es natürlich, also Venezuela muss ja jetzt ständig große Mengen an Öl an China liefern, nur um die Schulden zu begleichen, die sie in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Das heißt, Venezuela hängt ja dann in ein unheimliches Abhängigkeitsverhältnis zu China, unabhängig wahrscheinlich perspektivisch davon, ob da eine rechte oder eine linke oder was auch immer von der Regierung da weiter dranhängt. Also das, denke ich, ist ein großer Konflikt für Venezuela, unabhängig davon. Und du hattest die Sache mit dem Erdöl erwähnt. Erdöl ist natürlich die zentrale, eine ganz wichtige Frage in Venezuela. Das ist logisch. In Venezuela hat die größten Erdölvorkommen weltweit. Ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Land diesbezüglich. Und die Erdölproduktion ist runtergegangen aufgrund von Korruption, von Misswirtschaft, von verschiedenen Dingen. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, auch unter Chavez, also der Erdölfluss in die USA ist ja weiterhin gelaufen, das Business ging ja weiter. Wenn es Probleme gab, dann gab es zum einen eben, weil die Qualität, also die Förderung und alles durch Korruption und eben Misswirtschaft nicht mehr so gut funktioniert hat, dass die Technik abgebaut hat. Aber jetzt, der Hauptgrund, warum jetzt weniger passiert, sind ja eigentlich die Sanktionen der USA. Ne? Also wenn Trump die Sanktionen in dem Bereich aufheben würde und man sich einigen könnte auf US-Unternehmen, dürften wieder mehr dort fördern. Und Chevron macht das ja weiterhin. Wenn man da auf einen Deal sich einigen würde, dann wäre, glaube ich, Trump bezüglich dem Erdöl das völlig egal.
Die Phase, über die wir jetzt gesprochen haben, 70er Jahre, das war die Phase des Kalten Krieges, der Systemkonkurrenz. Und ich glaube, es ist ganz wichtig festzuhalten, dass wir eine andere Situation haben als im Kalten Krieg. Also selbst wenn da jetzt mit China ein Player ist, der irgendwie als gewisse Konkurrenz auftritt, dann ist er ja keine systemische Konkurrenz. Meine Frage wäre, dieses doppelte USA und China, diese Konkurrenz, auch ökonomische Konkurrenz, eröffnet das vielleicht Spielräume für lateinamerikanische Staaten? Wolf, du hast es ja gerade so ein bisschen angedeutet. Also ist das vielleicht eine Situation, die nutzbarer, produktiver ist als diese ja, einseitige im Grunde genommen Fixierung auch der Eliten und auch der Ökonomien auf die USA, die es ja früher, also Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte lang gab oder noch gibt. Wie seht ihr das?
Na, ich würde sagen, also ja, man könnte das denken. Es geht ja jetzt darum, ob nicht vielleicht mal dieser Freihandelsvertrag zwischen der EU und dem Mercosur-Bündnis doch irgendwann mal fertig werden könnte. Als die angefangen haben, den zu verhandeln, da war das noch eine ganz große Hoffnung auf Lateinamerika, um der damals noch hegemonialen Vormachtstellung der Handelsbeziehungen zu den USA vielleicht eine europäische Komponente entgegensetzen und dadurch mehr Spielräume bekommen zu können. Jetzt, wo das Ding vielleicht fertig wird, spielt es im Grunde fast gar keine Rolle mehr, oder diese Überlegung nicht, weil China diese Rolle längst ausgefüllt hat. Allerdings zu Bedingungen, die Wolf hat es erwähnt, was Venezuela angeht, gilt aber auch für Ecuador. Ecuador hat genauso ewige Schulden, muss Millionen von Barrel Öl an China liefern, nur um Schulden zu finanzieren. Was auch bei solchen Sachen wie Yasuni Nationalpark und wir lassen das Öl im Boden eine große Rolle spielte, weil eigentlich haben sie das zwar behauptet, damals noch die Regierung, die das wollte, konnte es aber gar nicht machen. Irgendwie mussten sie rausholen, um es an China liefern zu können. Aber das ist ein Randaspekt, glaube ich, in der Geschichte. Was ich tatsächlich mich frage, ist, wenn du in diesen vielleicht sich anbahnenden Art von neuen, dann nicht System, aber zumindest Machtbündniskonflikt zwischen ganz grob USA einerseits und BRICS-Staaten andererseits, wo immerhin aus Lateinamerika ja Brasilien als größter mit dabei ist und Russland und Indien und China. Wie weit ist das tatsächlich etwas, womit, ähnlich wie in den Zeiten des alten Systemkonfliktes, manche blockfreie Länder tatsächlich sich mit kokettieren, der Zuneigung zum einen oder anderen sich tatsächlich Vorteile verschaffen konnten, wie weit ist das etwas, was möglich sein wird oder wie weit ist das etwas, was Länder eher zermalmt? Meine Befürchtung ist eigentlich eher Letzteres, es sei denn, du hast eine sehr, sehr starke Marktposition oder verfügst tatsächlich über etwas, was sehr, sehr interessant ist für sehr viele, wo du unten hast eine fähige Regierung, die in der Lage ist, diplomatisch auch so ein Kokettieren tatsächlich auszuführen. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass es eher schwierig wird, eher zum Nachteil dieser Länder werden wird, wenn sie zu großes Interesse beider Seiten auf sich ziehen durch das, was sie haben, was sowas wie Lithium sein könnte, was Sophia vorhin erwähnt hat. Es kann ein Vorteil sein, wenn sich da ganz viele für interessieren. Es kann sein, dass man dann bessere Bedingungen raushalten kann. Es kann aber auch ganz anders kommen, glaube ich.
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass aus lateinamerikanischer Sicht China auf jeden Fall eine positive Alternative als Handelspartner und als Kreditgeber sein kann, weil China eben anders als die USA und Europa nicht nur die Rohstoffe kauft, sondern auch in Infrastruktur investiert, in Industrie, also bei Lithium zum Beispiel, in Lithium-Batterienproduktion. Und das kann, glaube ich, einerseits aus der Sicht lateinamerikanischen Länder positiv sein, um eben Wertschöpfungsketten aufzubauen und vielleicht auch Druck ausüben, dass eben die anderen Handelspartner aus den USA und aus Europa auch andere Arten von Handelsbeziehungen aufbauen, eben aufgrund dieses Drucks aus China. Und weil eben auch die Kredite und die Handelspartnerschaften nicht an dieselben Bedingungen geknüpft sind wie die anderen Handelsabkommen, die halt die lateinamerikanischen Länder in dieser Abhängigkeitsposition halten als Rohstoffexporteure, was ja beim EU-Abkommen auch nicht anders ist.
Ja, ich bin da begrenzt. Also grundsätzlich ja, ist da, finde ich das nicht alles falsch, aber ich finde schon, sagen wir mal, in der EU gab es zumindest lange den Anspruch, dass man die Wirtschaftspolitik auch mit Menschenrechtspolitik in irgendeiner Weise verbindet. Wir wissen alle, das läuft alles nur relativ klein, aber es war immer ein Bezugspunkt. Ja. Also auch wenn du mit Menschenrechtlern in Lateinamerika sprichst, ist dieser Bezug zur EU und diese Hoffnung, wir können doch hier Punkte setzen oder man kann auch damit politisch argumentieren, zu sagen, also Lieferketten zum Beispiel, wir können damit argumentieren, dass nicht unter jeder Bedingung Lithium oder Gold oder egal was abgebaut wird und nicht unter jeder Bedingung Turnschuhe produziert werden, die in Europa verkauft werden und all das. Das kann man natürlich kritisieren, dass es alles nicht so realisiert wurde, aber zum Teil wurden kleine Teile umgesetzt und es ist als politische Orientierung, als Orientierung, an der man sich selber noch festhalten kann, halte ich das trotzdem für wichtig. Und da ist China einfach völlig, klar, ist ihnen völlig egal. Also die haben ja keinerlei Bedingungen, was ihr Vorteil ist, weder politisch noch menschenrechtlich, wäre ja auch beides irgendwie, vor allem menschenrechtlich, etwas schwierig, wenn sie Bedingungen setzen würden. Und deswegen bin ich da so ein bisschen ambivalent. Und dann kommt auch noch das dazu, Ja, man sieht es zum Beispiel in Venezuela, Arco Minero, das ist der Streifen im, so zum Amazonas hin, wo sehr viel Bergbau betrieben wird und wo China ganz stark mit drin steckt. Das interessiert die überhaupt nicht, was da an ökologischen Katastrophen passiert. Das interessiert sie auch überhaupt nicht, wie da mit Indigenen umgegangen wird. Also man sollte das nicht außer Acht lassen, inklusive dieser Kredite, in denen jetzt eben Venezuela zum Beispiel hängt. Also das ist auf immer und ewig, wie die Erdöl produzieren müssen, um es nach China zu liefern. Also da kommen schon auch Aspekte dazu. Klar, man kann immer sagen, Trump hat, oder nicht hier Trump, sondern die USA grundsätzlich hat natürlich auch immer eine ausbeuterische Politik in diesem Sinne betrieben. Europa auch, aber es gibt da zumindest zu Europa doch noch Nuancen, die man im Blick haben muss, was für mich nicht heißt, dass die Europäer jetzt grundsätzlich besser wären als die Chinesen. Aber so, ich finde, man muss das so ein bisschen im Blick haben, wenn man mit China dealt.
Nee, also ich glaube, das Bild, dass es sich bei China um so eine Art zurückhaltenden, guten Einflussnahme handelt, das ist, glaube ich, falsch. Also insbesondere, das kannst du, glaube ich, in mehreren lateinamerikanischen Ländern feststellen, dass denen also Menschenrechte, ökologische Fragen etc. vollkommen Tüte sind. Da unterscheiden sich die chinesischen Investoren aber nicht so groß von den amerikanischen. Also da gibt es nicht so einen großen Unterschied. Meine Überlegung war einfach, möglicherweise ist die Wahlmöglichkeit die Chance. Nicht, dass die Bedingungen viel besser werden. Die sind ja teilweise, gerade was die Verschuldung angeht, sind die ja teilweise noch schrecklicher als beim IWF, die Schulden bei chinesischen Investoren. Kommen wir gleich zum Schluss. Was denkt ihr, wenn wir in die Zukunft schauen, dieses Verhältnis USA-Lateinamerika? Wir haben es schon ein bisschen angespielt. Trump ist schwer brechenbar, das ist schon klar. Aber was kann da passieren? Also wie groß ist diese Gefahr von so einer militärischen, schon mehrfach angedrohten oder teilweise auch ja schon realen militärischen Eskalation Richtung Venezuela, möglicherweise gegen Richtung Mexiko? Oder ist das so eine Laune, die dann wieder irgendwie verfliegt? Also könnt ihr da eine Prognose wagen?
Also ich würde mich schwer tun mit Prognose. Ich habe mich zugegebenermaßen gewundert über diese Entsendung des größten Flugzeugträgers der USA und der ganzen anderen Kriegsschiffe in die Gegend. Auch deshalb, weil man mag ja fast alles falsch finden, was Trump so macht. Und ich finde fast alles falsch, was Trump so macht. Aber tatsächlich mit militärischer Intervention hat er sich bis jetzt zurückgehalten. Er hat mit Ausnahme des Angriffs auf die iranischen Atomanlagen tatsächlich dieses Versprechen, ich fange keine neuen Kriege an, gehalten bis jetzt. Man mag das alles bewerten, wie man will, aber ich glaube, selbst ein Krieg gegen Venezuela und Venezuela oder die Ablehnung des Maduro-Regimes ist sicherlich etwas, wo es innerhalb der MAGA-Bewegung oder seiner eigenen Kreise absolut keine zwei Meinungen gibt. Über die Frage, wie damit umgehen, wie viel rein investieren, dafür einen Krieg beginnen, dafür US-amerikanische Soldaten in Gefahr bringen oder Milliarden in militärische Vorgehen schicken, darüber würde es viele zweite Meinungen geben, wie es ja selbst zum Iran-Angriff damals, wenn ihr euch erinnert, wenn der nicht so schnell vorbei gewesen wäre, dann hätte das die Maga-Bewegung zerreißen können, mehr noch als für Epstein-Files. Deshalb wundert es mich alles ein bisschen, dass er so spielt. Aber bis jetzt ist Völkerrecht, natürlich sind diese ganzen Angriffe auf die Boote, sind ja absolut völkerrechtswidrig, dieses Mord, dieses Staatsterrorismus, nenn es wie du willst, es hat mit irgendeiner legalen Option absolut nichts zu tun, es interessiert aber kein Schwein. Es interessiert Trump nicht, es interessiert seine Administration nicht und es interessiert in den USA bis auf Menschenrechtsorganisationen auch niemand. Nur, was soll dabei rauskommen? Wenn er es hinkriegt, nur durch den Aufbau einer Drohkulisse und dann durch das Abschließen von Deals mit Maduro unter diesem Druck irgendetwas hinzukriegen, einen Regimewechsel hinzukriegen, wird er sich feiern lassen und wird dafür auch sehr belohnt werden bei Wahlen in der Latino-Community, wo Maduro wirklich ein Abziehbild des Bösen ist, ja, unter Latino-Wählern in den USA, ne? Ich kann mir vorstellen, dass ihm sowas vorschwebt, inklusive Zugriff auf oder Zugriff schaffen für weitere, neben Chevron, weitere US-amerikanische Ölkonzerne auf die venezolanischen Reserven. Also, das ist wirklich in eine richtige militärische Intervention, gar in eine Bodenintervention, Einmarsch in Venezuela. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Sophia, wie sieht denn die Perspektive Trump von Chile und Argentinien aus, betrachtet aus?
Von Argentinien aus, ja, ist Trump ja eigentlich eher der Geldgeber. Also ich glaube, dass ja einerseits diese finanzielle Unterstützung vielleicht weiter eine Rolle spielen wird, um Milei abzusichern. Also weil ja die Devisenprobleme wahrscheinlich noch weiter präsent sein werden in der Zukunft. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es interessant ist, sich auch die Thinktanks anzugucken und die Verbindungen, die es in dieser wertekonservativen Agenda gibt. Also die Heritage Foundation zum Beispiel unterstützt auch Anti-Abtreibungsnetzwerke in Chile und in Argentinien. Ich war auch auf der CPAC-Konferenz in Buenos Aires, wo auch Citizen Go und verschiedene andere christlich-konservative Netzwerke vor Ort waren und Flyer verteilt haben. Ja, und das sind vielleicht so die Einflussnahmen, die man jetzt direkt nicht so wahrnimmt, aber die auf jeden Fall, glaube ich, in Zukunft auch wichtig werden, was die Rechte von Frauen und queeren Menschen angeht.
Mhm. Gut. Wolf, ja, wir haben es schon angesprochen, wie sieht es von Mexiko aus betrachtet, Trump? Ist das so ein Bedrohungsbild? Ist es irgendwie... Oder andererseits, du hast ja schon angedeutet, dass das Scheinbaum das erstaunlich gut managt mit Trump. Also kann Europa sozusagen was von Scheinbaum lernen?
Das denke ich ja. Also das vielleicht auch eher von der Sozialpolitik. Und das ist jetzt, wir haben das ja eigentlich schon mal ausgeführt. So, also ja, also auf jeden Fall mal nicht auf den Diskurs auf dem Level einsteigen, auf dem Trump das vorgibt. Das finde ich ist eine unheimliche Stärke. Das ist noch keine Ökonomie und das ist auch noch kein Verhandeln. Aber das macht schon mal einiges aus, nicht auf dieses Niveau zu gehen. Und wie gesagt, Scheinbaum hat Kompromisse gemacht und trotzdem ist es erstaunlich. Man muss schon sehen, Mexiko hat 3000 Kilometer Grenze mit den USA. Aus Mexiko kamen die ganzen Migranten, die im Übrigen, Migrantinnen, die im Übrigen im Moment vor allem in Mexiko selbst bleiben. Ne? Also die werden jetzt, die bleiben dort und arbeiten dort, viele Leute. Ja, die Drogengeschichte, Bernd hat es ja auch schon erwähnt, ist ja völlig absurd. Also ich meine, über Drogen darüber zu reden, hieße für Trump, also was jetzt in den letzten Tagen noch dazu kam, was auch die ganze Sache nochmal absurder macht, ist, dass Trump Juan Orlando Hernández begnadigt hat. Ne? Also der Mann, der wegen Drogenhandel, Ex-Präsident von Honduras, der Drogenhandel mitorganisiert hat, der durch Venezuela ging, by the way, ne? Solche Leute begnadigt. Also wenn Trump jetzt in seinem Sinne militärisch agieren wollte gegen die Drogenmafia, dann müsste das ja zuerst in Mexiko machen. Die meisten Drogen, meiste Fentanyl, was für ihn das größte Problem ist, kommt aus Mexiko. Und also ich denke nicht, dass Trump das in Mexiko selbst machen würde, dass er da militärisch intervenieren würde. Wobei bei Trump würde ich nie sagen, never say never, ne? Weil genauso wie mit Venezuela, da würde ich dir recht geben, ich sehe das nicht so richtig.
Mhm.
Warum
wie
Trump,
Bernd das beschrieben
ja, was
hat, ja.
Bernd gesagt hat, dem würde ich recht geben. Weil Maduro ist eine ziemlich verhasste Person in Venezuela selbst gerade. Es sind nur noch wenige, die hinter ihm stehen. Und es gibt einen Haufen Ex-Chavisten, die eine andere Idee hatten. Also die alte, doch zum Teil auch sozialistische, fortschrittliche Idee der gleichen, der anderen Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums und so weiter und so fort. Diese Leute würden aber sofort auf den Barrikaden stehen, wenn Trump da intervenieren würde. Also von daher, im Trumpschen Interesse wäre es nicht, in Venezuela zu intervenieren. Das kann man aber natürlich bei ihm nie ausschließen. Aber das sehe ich schon auch so. Und ich würde es auch sehen, Teheran bzw. Iran ist ein politisch ziemlich anderer Kontext. Also da ging es auch um eine andere Geschichte.
Gut, ja, vielen Dank euch für diese Diskussion, die, wie ich hoffe, euch, die ihr zugehört habt, nicht allzu sehr verwirrt hat. Wir haben ja viele Protagonisten erwähnt, viele Länder, viel versucht, viele komplexe Fragen zu erörtern. Ein paar haben wir auch ausgelassen, zum Beispiel, oder nur ganz kurz erwähnt, zum Beispiel, warum eben doch auch viele Politiker, Aktivisten, die links gestartet sind, sich dann in so caudillohafte Figuren verwandelt haben. Das gehört ja auch zur Geschichte der Linken in Lateinamerika. Aber gut, das war erstmal der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Eva-Lotte Anderea für die Redaktion. Frage und Kritik wie immer gerne an bundestalk@taz.de. Teilt uns in sozialen Netzwerken und wenn ihr Geld für uns übrig habt, dann ist das natürlich auch gerne gesehen. An Taz zahle ich. Bleibt uns gewogen und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.